Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas. Ihr Ziel ist unser Antrieb, gemeinsam für eine grüne maritime Zukunft.
Der Hansa-Podcast.
Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Friederike Hessel, CEO und Co-Founderin des Startups Zero 44. Moin, Frau Hessel.
Hallo, guten Morgen.
Zero 44 wurde im Januar 2022 gegründet, um digitale Lösungen für die maritime Industrie zu entwickeln. Also ganz kurz zur Vorstellung. Dabei geht es zum Beispiel um Emissionshandel oder auch um Kraftstoffregulierung, Fuel EU Maritime, EU ETS. Die Stichworte sind in der Branche bekannt und nicht unbedingt beliebt, würde ich jetzt mal sagen. Unternehmen können selbst entscheiden, welche Wege zur Compliance sie wählen möchten, aber das sorgt halt auch für eine gewisse Orientierungslosigkeit bei so manchen. Und da tritt nun Zero 44 auf die Bühne, richtet sich mit dem Angebot an Schiffseigner, Manager, Charterer, alle, die da beteiligt sind. Es soll also die bestmögliche Compliance-Strategie gefunden werden. Ist das so ungefähr das, wie es hinkommt?
Ich hätte es selbst nicht schöner formulieren können. Nee, ganz auf den Punkt.
Okay, Haken dahinter, sehr gut.
Ja.
Einmal ganz kurz vorweg, für alle, die es nicht wissen, unter anderem ich gehöre dazu. Warum eigentlich Zero 44?
Zero ist klar, null. Und 44,01 ist die atomare Masse eines CO2-Moleküls. Okay. Also 44,01 Gramm pro Mol hat ein CO2-Molekül für die Chemiker unter uns.
Ja, da gehöre ich auf jeden Fall nicht zu. Naturwissenschaften waren nicht meine Stärke in der Schule. Aber man lernt ja nie aus. Mhm. Zunächst über eines Ihrer Kernthemen zu sprechen. Im Moment Fuel EU Maritime, würde ich jetzt mal sagen. Ganz kurz oder knapp ausgedrückt, Reeder zahlen Strafen, wenn ihre Schiffe im europäischen Verkehr einen bestimmten Emissionsgrenzwert überschreiten. Das können sie nun umgehen, beziehungsweise da gibt es nun Möglichkeiten, entweder sie zahlen die Strafe oder sie bekommen eine Gutschrift, wenn sie mit ihren Schiffen diese Grenzwerte unterschreiten. Oder sie können sich auch mit anderen Reedern oder Managern zusammentun und ihre Schiffe poolen. Also derjenige, der gute Werte hat, kann diesen Wert dann in einen Pool geben und dadurch den schlechteren Wert eines anderen ausgleichen und sich dafür bezahlen lassen. Ist ja natürlich eine ganz recht komplexe Regulierung, seit Jahresbeginn so richtig in Kraft. Was ist so Ihre Beobachtung? Sie sind ja sehr nah dran wahrscheinlich. Wie läuft das im Moment so?
Ich muss erstmal eine kleine fachliche Korrektur machen. Also ja, bei diesem Pooling geht es nicht nur darum, das mit Dritten zu machen und Geld hin und her zu schieben, sondern man kann das auch mit seiner eigenen Flotte machen. Mhm. Klar, wenn die Flotte oder die einzelnen Schiffe in einzelnen Unternehmen sind, müssen auch diese Unternehmen natürlich Verträge schließen. Aber es gibt die unkomplizierteste Form des Poolings, ist letztlich das intern mit der eigenen Flotte zu machen. Und es wird häufig jetzt im Moment im Markt immer als dieses externe Pooling über Marktplätze und so weiter diskutiert, was auch geht und was natürlich auch eine spannende Option ist. Aber ich finde persönlich, das interne Pooling, das einfache Pooling fällt etwas unter den Tisch. Deswegen wollte ich das nochmal anmerken. Und das, glaube ich, leitet auch gleich zur Antwort auf die Frage über, es gibt schon noch sehr viel Verständnisaufholungsbedarf, nenne ich es mal. Es ist einfach eine sehr, sehr komplexe Regulierung, die nicht nur in diesen ganzen verschiedenen flexiblen Möglichkeiten, Compliance zu sein, komplex ist, sondern auch in den Anforderungen, was die Schiffsverbrauchsdaten angeht. Weil eben jetzt durch diese Pönalen und durch die Möglichkeit, einen sogenannten Compliance Surplus zu erzielen, wenn ich eben sehr gute Kraftstoffe verwende, werden Biokraftstoffe an sich viel attraktiver für die Schifffahrt. Die müssen für die Regulierung aber ganz bestimmte Bedingungen erfüllen. Die dürfen eben nicht von biologischer Masse produziert sein, die auch Ernährung für die Menschheit sein könnte zum Beispiel. Und solche Dinge, das muss in einem Proof of Sustainability der Kraftstoffsupplier nachweisen. Und diese ganze Zertifizierungskette ist relativ komplex. Und dann ist auch jeder dieser Biokraftstoffe einzigartig, weil er eben einen einzigartigen Produktionsprozess hinter sich hat. Das heißt, wir haben plötzlich in unseren Datenbanken alle miteinander, also unsere Kunden und auch wir, tausende verschiedene Biokraftstoffe. Das sind nicht mehr unsere 3, 4, 5 fossilen Kraftstoffe, die wir von früher kennen, sondern es ist jetzt eine lange Latte an allen möglichen Blends, Mischungsverhältnissen, Energiewerten und eben Greenhouse-Gas-Faktoren, die erstmal alle verarbeitet werden müssen in Systemen, aber die entsprechend auch die Handhabung und die Planung und das Verständnis, was brauche ich jetzt eigentlich und wie wirkt sich das auf mich aus, wenn ich jetzt diesen oder jenen Biokraftstoff besorge, macht das alles viel komplizierter. Und die Industrie muss das gerade alles verstehen. Die muss den Umgang mit diesen Biokraftstoffen verstehen, auch technisch verstehen. Ist das überhaupt gut für die Maschine dieses Schiffes, diesen Kraftstoff zu verbrauchen? Dann muss ich mich jetzt erstmal an den Hersteller wenden oder ich muss Tests fahren. Das muss ich alles vorbereiten. Dann muss ich mich mit dem Supply beschäftigen, gucken, kriege ich das überhaupt? Dann muss ich wie immer wissen, fährt mein Schiff überhaupt nach Europa? Und wenn ja, wie viel? Und ist es an einem Hafen, wo es einen bestimmten Biokraftstoff tanken könnte? Und so weiter. Das sind alles Fragen, die kommen, bevor ich überhaupt entscheide, ob ich jetzt einen Pool formiere in dem Moment, wo ich weiß, dass ich vielleicht auf einem Schiff Biokraftstoff habe und sich die Möglichkeit ergibt. Also viele in der Industrie sprechen im Moment von einem Monster der Regulierung und das nicht ganz von der Hand zu weisen.
Der gute Herr Briese hat beim letzten Hansa-Forum davon gesprochen. Er nannte es das Heizungsgesetz der Schifffahrt.
Ja, auch schön.
Fand ich sehr passend. Das klingt ja nun wirklich nach einem ganzen Hintern voll Koordinationsaufwand, bevor man überhaupt dann dazu übergehen kann, einen anderen Kraftstoff, einen alternativen Kraftstoff zu bunkern und auch zu nutzen, weil man ja erstmal klären muss, okay, kann das Schiff, soll das Schiff und darf das Schiff, um nicht irgendwelche Grenzwerte zu überschreiten.
Genau. Und ist das der richtige Kraftstoff und vertraue ich dem Supplier, dass die Zertifizierung auch greift? Weil sonst habe ich viel Geld für Biokraftstoff ausgegeben. Wenn die Zertifizierung aber falsch ist, kriege ich trotzdem die volle Penalty, weil das dann behandelt wird wie ein fossiler Kraftstoff von der Regulierung. Ne? Also das ist tatsächlich so. Das ist auch vielfach einfach eine Aufräumarbeit, dass die entsprechenden Datensammlungssysteme diese ganzen Kraftstofftypen überhaupt verarbeiten können und so weiter. Und dann gibt es noch einen anderen Koordinationsaufwand, nämlich wie immer in der Schifffahrt ist ja meistens nicht eine Firma alleine mit diesen Themen befasst, sondern da gibt es den Eigner, der zum Beispiel sagt, mein Schiff darf Biokraftstoff tanken, ja oder nein. Und dann gibt es den Charterer-Operator, der eben dann entscheidet, ob er das überhaupt macht. Und wer hat da jetzt eigentlich die strategische Hoheit? Und wie einigen die sich in der Charterparty auf die Aufgabenverteilung und auch eine Strategie dann am Ende?
Und eine Haftung wahrscheinlich
und auch. Und eine Haftung auch. Das ist noch ganz schön, weil die sitzt eigentlich beim Schiffsmanager, wenn das ein Third-Party-Manager ist. Das ist nämlich derjenige, der unter Fuel EU wirklich haftbar gemacht wird, der am Ende auch die Penalty überweisen muss, wenn es zur Penalty kommt, der aber seinerseits typischerweise wenig Einfluss auf das Kraftstofftanken des Schiffes hat, ne, und auf die Routenführung des Schiffes. Will heißen, es gibt so eine Vertragskette von Manager zu Eigner, Eigner zu Charterer und irgendwie muss dieses Haftungsrisiko des Managers dabei berücksichtigt werden.
Was ist Ihre Erfahrung oder Einschätzung? Wo landet die Rechnung am Ende?
Also
ich meine, wo sie landet, ist klar, aber wer zahlt denn letzten Endes? Also worauf einigen sich die Beteiligten? Was ist so der bisherige?
Also bei Fuel EU ist das ehrlich gesagt jetzt gerade spannend. Bei EU ETS war das einfacher, weil da in der Regulierung glasklar ein Polluter Pays Principle verankert ist. Und das heißt letztlich am Ende zahlen der Michael Mayer und die Friederike Hesse, weil die wollen unbedingt diesen Turnschuh aus China sich kaufen. Also wird einfach durch die gesamte Kette vom Eigner zum Cargo Owner zum Konsumenten das alles weiter belastet. Und das ist unter EU ETS sogar gesetzlich verankert. Bei Fuel EU ist es nicht gesetzlich verankert. Da ist das weniger explizit erwähnt. Und wir hören im Moment durchaus aus dem Markt, dass es ein paar Charterer gibt, die sagen, warum ist denn jetzt Fuel EU überhaupt mein Problem?
Dann bleibt es beim Eigner hängen.
Dann würde es beim Eigner hängen bleiben und der wiederum seinen Manager, wenn das ein anderer ist, als er selber irgendwie sicherstellen muss. Genau. Und ob sich die Charterer jetzt wirklich damit durchsetzen können, ist im Moment noch offen. Aber es gibt von der BIMCO schon einen Standardklausel-Vorschlag für die Time-Charter-Klausel. Und ich glaube, aus meiner Sicht gut durchdacht und versucht ausgeglichen zu sein. Die ist aber komplex, leider, weil diese Regulierung komplex ist. Dadurch ist das im Moment schwierig. Also wir sehen noch nicht, dass das im Markt wirklich breit Verwendung findet. Und wir hören einfach ehrlich gesagt von ganz, ganz vielen noch komplett offenen Gesprächen oder Gesprächen, die noch nicht mal angefangen wurden, weil beide Seiten noch nicht hinreichend vorbereitet sind. Und ersten Aussagen von, der Charterer will gar nicht.
Wenn diese Kraftstoffe, bei dem Beispiel Biokraftstoffe, so unterschiedlich sind und so selber so viele Anforderungen erfüllen müssen, damit sie unter Fuel EU Maritime vernünftige Werte erreichen. Und wenn man jetzt bedenkt, dass ein Fuel Supplier dann zusagt, er liefert XY, damit die Werte A, B rauskommen und das am Ende aber nicht tut, wer haftet denn dafür? Also ich meine, vertragsmäßig sagt der Reeder wahrscheinlich ja, du hast mir gesagt, du willst das liefern, aber ist das in der Realität so umsetzbar?
Das wird vermutlich auf den Kraftstoffliefervertrag ankommen. Da bin ich jetzt keine Expertin für. Ich bin auch keine Juristin, da will ich mich jetzt also nicht. Aber ich weiß, dass die BIMCO genau für die Kraftstofflieferung auch vorhat, eine Standardklausel zu entwickeln in dem Kontext Fuel EU, weil sie das Problem eben auch gesehen haben.
Okay. Zurück zu dem, was Sie vielleicht noch viel mehr tun. Dieses Pooling, sei es nun intern oder extern, man hat jetzt so 2, 3 Announcements gesehen, dass Reedereien gesagt haben, okay, wir machen jetzt Pooling oder wir bieten es an, wir bieten unsere ach so tolle Flotte an für andere. Aber wenn es intern ist, ist es natürlich eine andere Geschichte. Was ist so Ihre Beobachtung im Moment? Machen das viele, zumindest dieses interne Pooling, weil es ja verhältnismäßig einfach umzusetzen ist wahrscheinlich, oder ist es eher okay, von Schiff zu Schiff denken?
Ist noch ein bisschen zu früh, um es zu sagen, dass man wirklich Tendenzen sieht. Ich glaube, die Reedereien, die Fuel EU schon gut verstanden haben und die sich auch mal im ersten Schritt ihre Flottendaten angeguckt haben und mal ein bisschen hin und her gerechnet haben und gesehen haben, wie so sich die Zahlen im Verhältnis zueinander verhalten. Ich würde schon sagen, die fangen an, interne Pools auch zu überlegen. Die Sie erwähnen, die jetzt, die du erwähnst, entschuldige bitte, die ihre Flotte zum Beispiel schon anbieten, das sind häufig Player, die halt von Haus aus schon mit Biokraftstoffen arbeiten oder die eine LNG-Flotte haben oder die halt einer der wenigen sind, die in Methanolschiff investiert haben und so. Das heißt, die wissen schon, die machen einen Surplus. Und die haben jetzt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Also sie machen über ihre ganze Flotte einen Surplus. Die haben zwei Möglichkeiten. Die können diesen Surplus banken, in zukünftige Jahre verschieben. Was man machen kann, um zu sagen, ich will vielleicht zukünftig nicht mehr so grün fahren und kann dann mit meinem Surplus von heute ausgleichen. Oder auch, man kann in der Zukunft auf höhere Preise für dieses Compliance Surplus hoffen. Und es ist ein bisschen wie eine Anlagestrategie aus dieser Regulierung heraus. Das ist eine Überlegung, die wir bei solchen Reedereien sehen. Aber viele sagen eben auch, nee, ich würde jetzt schon gerne diese Pools anbieten und haben sich dann eben damit beschäftigt, das Legal Work dafür schon mal zu haben, dass sie ein marktfähiges Angebot haben. Was ich so beobachte, ist, dass es dann aber für die Nachfrageseite nicht so einfach ist. Weil wenn ich jetzt ein Schiff habe, das ein Defizit einfährt, das ist ja im Laufe des Jahres 25 komplett dynamisch. Und wenn ich einen Linerbetrieb habe, dann kann ich es ganz gut vorausschätzen, dann kenne ich meine Verbräuche ganz gut, dann kann ich wahrscheinlich ganz gut ein Volumen-Commitment auf Surplus abgeben und einen Preis heute dafür verhandeln. Aber für alle, die im Tramshipping sind, ist das dann einfach auch recht risikobehaftet.
Was ist denn die Empfehlung von Zero 44, wenn die Gespräche mit Reedern oder Managern laufen? Poolt eure interne Flotte, aber poolt auch extern oder je nachdem? Oder ist dieses Pooling schon etwas, wo Zero 44 sagt, nee, das ist auf Basis unserer Analysen und Daten schon eine gute Sache?
Also wir empfehlen immer, selbstverständlich unsere Lösung zu nutzen und erstmal seine Daten im Griff zu haben und erstmal die Flotte sich überhaupt anzuschauen und dann eine Planung zu machen, was man bei uns im Produkt eben machen kann, dass man einfach das gesamte Geschäftsjahr mal durchkalkuliert. Selbst wenn ich Spot-Trading mache und nicht genau weiß, wo die Schiffe hinfahren, so einen Schätzwert kann man meistens abgeben und auf dem Schätzwert einfach mal zu gucken, wo stehe ich denn eigentlich. Und dann, wenn man sagt, meine Schiffe sind technisch geeignet, Biokraftstoff zu fahren oder zumindest eins oder zwei von denen, dann raten wir schon, vor allem internes Pooling auszuprobieren. Weil wenn ich versuche, jedes einzelne Schiff über Biokraftstoff compliant zu kriegen, das sind, weil wir jetzt ja nur über 2% Reduzierung sprechen bei Fuel EU in den ersten 5 Jahren, sind das relativ kleine Kraftstoffmengen von Biofuel, die ich brauche. Die kann ich in der Menge eigentlich gar nicht einkaufen, weil wir Kraftstoffe ja in bestimmten Lots irgendwie kaufen. Und das heißt, das ist dann, man läuft dann sehr schnell in Surplus rein, den man vielleicht gar nicht haben will und so weiter. Und es ist viel einfacher dann zu sagen, ich nehme 1 oder 2 meiner Schiffe, die viel nach Europa fahren, da packe ich richtig viel Biofuel drauf und die machen mir dann meine ganze Flotte compliant. Und klar, dann muss ich mir überlegen, wie verrechne ich dann die Kosten auch intern, damit nicht dann dieses eine Schiff da kostenseitig zu stark drunter leidet. Aber das ist im Moment, so wie die Zahlen sind, der wirtschaftlich klügste Weg.
und wahrscheinlich auch der verhältnismäßig geringere Aufwand, bevor ich meine Flotte von mir aus 30 Schiffen mir anschaue und bei jedem einzelnen Schiff versuche, den Wert irgendwie zu drücken, mit was für Maßnahmen auch immer, will ich in jeden Maschinenraum reingucken. Und wenn ich das versuche, mit zwei besonders, ich nenne sie jetzt mal grüne Schiffe, auszugleichen in einen internen Pool, würde ich mir jetzt zumindest so vorstellen, ist es etwas weniger interner Aufwand für eine Reederei.
Ja, das würde ich teilen, die Einschätzung.
Wenn es nun um dieses Pooling geht und vielleicht dann jetzt doch mal über das externe Pooling zu sprechen. Es gibt welche, die haben das schon angekündigt, sie wollen das machen. Auch da stelle ich mir vor, dass das ja durchaus, also einerseits ist es irgendwie ja auch ein Geschäftsmodell für Reeder, andererseits ist es ja auch wieder Aufwand. Und bei EU-ETS war es, glaube ich, schon so, da wurden dann irgendwelche Desks gegründet, um das Ganze zu koordinieren. Auch das ist wieder Aufwand und für einen Reeder vielleicht nicht attraktiv oder auch nicht immer umsetzbar. Für so einen Akteur wie Zero44 wäre das vielleicht schon was anderes, weil die Daten oder die Instrumente sind ja da. Könnte man nicht als Zero44 auch so einen Pooling-Service anbieten?
Also ich glaube, was wir können und was wir auch planen, mit unseren Kunden zu explorieren, ist, dass wir zwischen unseren Kunden vermitteln. Das ist tatsächlich eine ziemlich low-hanging fruit, wie man auf Englisch sagt, weil wir die Daten alle kennen. Und wenn uns unsere Kunden erlauben würden, in einem Moment, wo sie sagen, ich möchte Surplus anbieten oder ich möchte Surplus erwerben, dann auch Daten zu teilen, könnten wir zwischen diesen Kunden sofort Vertrauen herstellen. Auf dem täglichen Update kann jeder alles sehen, was passiert. Die könnten sogar ein dynamisches Pricing, da könnte man alle möglichen fiese Matenten machen. Wenn man eine unabhängige Plattform plant, also so einen Marktplatz, wie es ein paar Anbieter machen, da haben wir uns im Moment strategisch entschieden, das nicht zu tun. Warum? Weil das einfach nochmal eine Ablenkung ist von unserem eigentlichen Kerngeschäft. Unser eigentliches Kerngeschäft ist es, dem Eigner, dem Operator oder dem Manager zu helfen, die Lage für sich zu optimieren. Das heißt, unser Kunde soll erstmal verstehen, was ist überhaupt meine Willingness to pay für Surplus oder was ist meine Expectation to earn from my Surplus, weil ich meine ganzen Zahlen immer im Blick habe und verstehe, wie sich das verhält bei verändernden Biokraftstoffpreisen, Fossilkraftstoffpreisen und so weiter. Das ist unser Kerngeschäft. Wenn ich jetzt so eine Plattform baue, so einen Marktplatz, muss ich am Ende ja gewisse Garantien geben, dass die Pools auch aufgehen, ne? Weil so ein Pool muss leider wirklich am Ende compliant sein. Das heißt, der muss ein kleines Plus machen. Sonst ist der ganze Pool nicht compliant. Ich kann dann natürlich immer kleiner poolen und so weiter, aber vielleicht habe ich am Ende irgendwelche Schiffe übrig, die dann doch keinen mehr finden und so. Ich finde das gar nicht so unkompliziert und Kunden dann auch den Trust geben. Also ich glaube, das sind alles lösbare Probleme, aber wir haben uns jetzt erstmal entschieden, mit solchen Marktplätzen eher zu Partnerschaften zu schließen. Dass wir sagen, wenn andere sich entschlossen haben, das ist unser Kerngeschäft, uns mit solchen Marktplätzen zu beschäftigen, dann gibt es ein paar jüngere und auch ältere Unternehmen, die das jetzt gerade machen, dann ist es doch eigentlich super, wenn wir da einen Link hinbauen und unsere Kunden sich auch aus Zero44 mit so einem Marktplatz in Verbindung setzen können und dann sich ein Angebot einholen können, zum Beispiel für ein bestimmtes Geschäft.
Gibt es da schon solche Verlinkungen? Also gibt es schon Partnerschaften?
Wir haben noch nichts öffentlich announced, deswegen kann ich das hier
aber
auch nicht machen.
Vielleicht.
Nee, das müsste ich vorher abstimmen mit den Partnern, aber wir haben tatsächlich ein paar NDAs gezeichnet. Mhm. Wir führen Gespräche und versuchen genau in die Richtung zu gehen. Genau.
Zero44 ist ein deutsches Startup, gegründet oder ausgegründet von Flagship Founders, Company Builder aus Berlin, auch in Hamburg, sehr präsent, sehr viele maritime Aktivitäten. Heißt das dann in der Konsequenz, dass der Kundenstamm von Zero44 vorrangig deutsche Unternehmen sind, deutsche Reedereien?
Also so sind wir gestartet, weil klar, als wir gegründet waren, waren unsere ersten Kontakte hier in der Hansestadt. Wir haben aber auch schon Kunden in den Nordics und jetzt gerade unsere ersten Kunden in den USA gewonnen. Und wir haben einen Vertriebskollegen in Singapur, der schon seit langem mit vielen Reedereien in Japan, Singapur, Hongkong spricht, wo wir auch sehr, sehr optimistisch sind, dass wir bald ein paar Abschlüsse haben. Genau, das heißt, wir sind gerade an der Stelle, wo wir extrem viel internationaler werden. Aber es war ein wichtiger erster Schritt, mit so einem vorhandenen Netzwerk von Flagship Founders und den entsprechenden Investoren hinter Flagship Founders in so einem ersten Markt Fuß zu fassen.
Flagship Founders CEO Fabian Feldhaus war hier. weil es gerade auf das Netzwerk zu sprechen kommt. Der hat hier an dieser Stelle vor gar nicht allzu langer Zeit gesagt, ohne Netzwerk scheitert man in der Schifffahrt.
Ja.
Kann man das so unterschreiben?
Das kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Also ich mache das jetzt eben im dritten Jahr. Und jetzt langsam kommt man eben auf die, Neujahrsempfänge und so weiter und kennt die Gesichter und kommt ins Quatschen. In den ersten Jahren war es einfach schwer. Und diese, du kennst die Branche noch deutlich besser als ich, aber es ist einfach eine Branche, wo sich die Leute gut kennen, wieder treffen, wo man sich in die Augen gucken muss, glaube ich, und Vertrauen aufbauen muss. Und das stimmt. Wir hatten eben so ein initiales Netzwerk, aber was jedes Unternehmen alleine machen muss, ist sich das dann auch selber verhärten, aufbauen und erarbeiten, dass das größer wird und genau, alles zusammenkommt. Aber ohne das, glaube ich, wirklich geht es in der Schifffahrt nicht.
Zumindest das Netzwerk oder die Basis über Flagship Faunus ist ja vielleicht keine ganz so schlechte. Also da gibt es ja Verlinkungen zur Schifffahrt über Lucius Bunk und andere bestehende Verbindungen ja auch mittlerweile von Flagship Faunus. Ist ja mittlerweile ein bekannter Name und auch die Startups sind mittlerweile ziemlich bekannt, würde ich jetzt mal sagen. Aber man kann sich schon vorstellen, dass es einfach eine gewisse Zeit braucht, bis man auf offene Türen stößt oder zumindest offene Ohren und für voll genommen wird als Gesprächspartner.
Genau,
sozusagen. Genau. Ja. Aber kann man das ungefähr sagen, so mehr als die Hälfte deutsche Kunden?
Ja, immer noch. Aber okay. Wir arbeiten dran, dass sich das Verhältnis dreht.
Wie viele Kunden sind es denn?
Wir sind jetzt bei 13 Kunden in Summe.
Okay. Gibt es ein Ziel, wo man hin will?
Naja, Kunden ist eigentlich gar nicht so das, was uns am wichtigsten ist. Am wichtigsten ist uns eigentlich, wie viele Schiffe und wie wachsen wir mit unseren Kunden. Weil ein Kunde kann 5 Schiffe haben, ein Kunde kann 300 Schiffe haben. Ne? Also kann ein Kunde kann einen mega Unterschied machen für das Unternehmen.
Wie viele Schiffe sind es denn?
Wir sind bei 400 Schiffen jetzt.
Okay, das ist aber ja schon mal eine relevante Zahl.
Ja, ja.
Und das sollen wahrscheinlich 4.000 werden, mindestens.
Mindestens.
Ja.
Mindestens.
Die Welt ist nicht genug.
Ich glaube, wir haben mal ein Interview gemacht ganz am Anfang, da wurde ich zitiert mit 10.000 Schiffe oder irgendwie sowas.
Ja, möglich.
Genau.
Ich kann mir vorstellen, dass ich das dann so auch geschrieben habe, wenn es genannt wurde. Ja, okay, das mag sein. Aber ich weiß, dass gerade auch Startups diese Frage gar nicht so gerne hören. Ich stelle sie trotzdem. Was ist denn so der Plan, wo soll Zero44 in 5 Jahren stehen?
Also in 5 Jahren hätte ich gerne diese tausende Schiffe, sagen wir mal. Mhm. Wir wollen hochprofitabel sein dann. Also wir wollen, unser nächster großer Meilenstein ist wirklich Break-Even zu schaffen als Unternehmen. Und wollen eigentlich dann schon mal links und rechts gucken, was man auch außerhalb der Schifffahrt mit dem, was wir hier bauen, machen kann. Also den Supply Chain im weiteren Sinne angucken. Ne? Damit will ich überhaupt nicht sagen, dass ich glaube, dass wir dann in der Schifffahrt schon fertig sind. Es wird sicher weiterhin wahnsinnig viel zu tun geben, weil wir ja auch die IMO Midterm Measures erwarten, 2027 und so weiter. Das heißt, wir werden immer wacker weiter Software bauen und unsere Kunden hoffentlich sehr glücklich machen. Aber ich hoffe, dass wir dann als Unternehmen so gewachsen sind und durch Profitabilität auch mehr Flexibilität haben, in neue Bereiche reinzugucken, dass wir da auch links und rechts mal schauen können.
Um das machen zu können, könnte ja auch ein neuer Investor helfen. Also gibt es vielleicht bald eine Kapitalrunde oder ähnliches? Das kann ja immer helfen.
Ja, also wir sind auf jeden Fall 2025 daran interessiert, neue Investoren zu gewinnen, ja.
Und gibt es schon was Spruchreifes?
Leider nein.
Und wenn, dann hätte ich es jetzt wahrscheinlich nicht erfahren. Gilt das denn noch so? Ich weiß, ich bin kein Finanzexperte, aber man sagt ja immer so 7 Jahre, bis so ein Investor aus einem Startup sich wieder zurückzieht. Ist das heute immer noch so? Also kann man das noch so sehen? Weil dann wird es ja noch ein paar Jahre dauern, bis vielleicht so eine größere Umstrukturierung ansteht.
Also ich glaube, das sind ja immer Durchschnittswerte, ne, die man da hört aus den Studien. Und man kann eigentlich immer wieder bei Startups, die risikofinanziert sind, sehen, dass es manchmal einen Riesen-Exit nach 2 Jahren gibt. Ja. Ne? Und dann gibt es manchmal auch einen Exit nach 20 Jahren. Also ich glaube, im Einzelfall ist das immer schwierig zu sagen, wären es dann genau diese 7 Jahre, die es im Schnitt sind. ist im Moment tatsächlich nicht vorherzusehen, was genau passiert. Also mein Mitgründer und ich, der Nils Obermann und ich, wir haben große Freude an dem, was wir tun. Und wir sind eigentlich hier, um dabei zu bleiben. Also unsere Motivation ist nicht jetzt in 2 Jahren die Bude zu verkaufen, sondern wir wollen wirklich wachsen. Wir mögen diese Industrie extrem gerne. Es macht uns sehr viel Freude, daran zu arbeiten. Und es wird uns auch Freude machen, zu gucken, was kann man mit dem, was wir in der Schifffahrt tun, vielleicht in anderen Industrien noch machen. Also wir haben Lust. Wir wollen jetzt nicht unbedingt schnell raus.
Andere Industrien wäre sowas wie Luftfahrt oder Logistik an Land oder Ähnliches?
Genau, Logistik an Land oder super naheliegend Binnenschifffahrt. Also ja. Die Niederlande haben announced, dass, glaube ich, ab 2027 die Binnenschifffahrt der Niederlande in EU-ETS rein soll.
Okay, das ist eine sehr große Flotte, Binnenschifffahrt in Europa. Sehr viele Schiffe, sehr viele alte Schiffe auch.
Ja.
Die Hansa hat eine Schwesterpublikation Binnenschifffahrt und dadurch ist bei uns auch schon bekannt, dass es da einen großen Modernisierungsbedarf gibt, was dann ja irgendwie im Umkehrschluss auch bedeuten könnte, da gibt es auch einen großen Assistenzbedarf, wenn es darum geht, Regularien zu erfüllen, wenn die Schiffe vielleicht nicht so modern und grün in Anführungszeichen sind, wie sie sein sollten. Also da kann ja schon noch einiges passieren.
Da kann einiges passieren. Ich habe noch nicht so viel Zeit gehabt, mich mit dem Markt im Detail zu beschäftigen, aber ich glaube, dass er von den Eigentümerstrukturen noch deutlich fragmentierter ist als die Oceangoing-Schifffahrt. Das heißt, es ist dann natürlich vertrieblich und wie kommt man an diese Kunden ran? Nochmal ein ganz anderer Schnack auch. Das müssen wir uns dann angucken. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass es sehr viele Analogien gibt, die man nutzen kann.
Ja, zumindest gerade auch, was die Schiffstechnik angeht, würde ich jetzt mal sagen, im Maschinenraum oder ähnliches. Ist natürlich alles ein bisschen kleiner, aber vom Prinzip her.
Genau, und was für uns halt ganz relevant ist, wenn die Regulierung eben ähnlich ist, also EU-ETS wird auch da eingesetzt zum Beispiel, dann können wir mit ganz vielen Dingen, die wir heute schon machen, wie mit Carbon Tradern zusammenarbeiten, die Daten aufbereiten und so eben auch so solche Kunden sehr gut bedienen.
Wie läuft es denn überhaupt bei EU-ETS Ihrer Ansicht nach? Also da sind Sie auch aktiv. Der erste Judgment Day sozusagen steht an. Wie sieht's da aus?
Ja, also wir merken, dass wir gerade nicht nur viele Kundenanfragen wegen Fuel EU haben, sondern auch wegen EU-ETS.
Ja.
Nachdem so im Laufe 24, glaube ich, viele Reedereien das Thema auch so ein bisschen auf die Seite geschoben haben und sich erstmal wieder mit dem Tagesgeschäft beschäftigt haben, ist es doch jetzt zum Jahreswechsel präsenter geworden. Jetzt läuft ja gerade die Verifizierungsperiode auf den Daten von 24 und im September in der Tat muss das erste Mal überwiesen werden und es sind immer noch bestimmte Unionsregisterkonten nicht eröffnet. Es sind immer noch nicht wirklich die, sagen wir mal, Datentabellen aufbereitet. Ne? Es ist ja am Ende ein Buchhaltungsproblem. Ich habe da sehr, sehr hohe finanzielle Werte in Form dieser EUAs irgendwie durch mein Unternehmen durchlaufen. Entweder weil ich die in Rechnung gestellt habe bei Dritten oder weil ich die selber eingekauft habe. Diese Bestände müssen bewertet werden, die müssen den Schiffen zugeordnet werden, die müssen irgendwie in die Jahresabschlüsse rein. Das muss alles nachverfolgt werden und am Ende muss der richtige Betrag auch auf dem Konto bei der Europäischen Union liegen. Und das, glaube ich, ist im Moment ein Prozess, durch den viele Reedereien noch schmerzhaft durch müssen und wo sie merken, dass vielleicht auch mehr Unterstützung nötig ist.
Wofür dann vielleicht Zero 44?
Nicht nur vielleicht, auf jeden Fall.
Ja, selbstverständlich. Genau. Aber ich mache mal einen Strich drunter, es ist noch viel zu tun.
Ja.
Fuel EU Maritime ist noch, oder das Pooling, das Ganze ist noch ein bisschen in der Schwebe, da wird noch viel geguckt, was man jetzt wie machen kann. EU-ETS kommt erst noch die große Abrechnung, zumindest eine große Abrechnung. Zero 44 ist offen, vielleicht auch in andere Industrien zu gehen. Sie und Ihr Co-Gründer wollen an Bord bleiben. Das heißt dann aber schon auch noch einiges zu tun. Und Sie wollen international expandieren und die 1000 Schiffe auf jeden Fall erreichen und profitabel sein.
Ja.
So kann man das sagen.
So kann man das wunderbar zusammenfassen.
Mit dieser Zusammenfassung werde ich das dann weiter verfolgen mit meinen Kollegen. Wenn das irgendwie so oder anders läuft, komme ich bestimmt nochmal auf euch zu, um darüber zu sprechen. Aber für den Moment soll es das gewesen sein. Vielen Dank für das Gespräch.
Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.